So, auf zum Entwurf. So, da hatten wir Zukunftsaussichten, wir hatten das Irreale, in Anführungszeichen, dann kommen wir zu dem, was notwendig ist, was wir heutzutage brauchen. Wie können wir den Energiehunger kurzfristig auf eine ökonomische Art und Weise stillen? Viele Ansätze gibt es, die alle, ja, muss sagen, profitiert werden. Es gibt jede Menge Windkraftanlagen, Solarzellen. Solarzellen habe ich ja die Schwachpunkte schon genannt. Bei den Windkraftwerken gibt es ein ganz verrücktes Phänomen. In Norddeutschland gibt es ja riesige Windkraftfarmen. Die haben dieses Jahr, oder letztes Jahr besser gesagt, eine Unmenge an Strom produziert, die gar nicht genutzt wurde.
Konnten sie nicht transportieren.
Richtig. Ja, das ging so weit, dass eine Menge Strom in Bayern benötigt wurde und die in Österreich ein altes Kohlekraftwerk wieder angefahren haben, weil der Strom, der mehr als genügend auf der anderen Seite Deutschlands produziert wurde, nicht dahin gebracht werden konnte, wo genutzt wurde. Stellt sich die eine Frage, warum nicht? Lässt sich ganz einfach beantworten. Unser Stromverteilungsnetz ist das Beste, was es in der Welt gibt, aber es ist marode. Weil seit etlichen Jahren in die Unterhaltung viel zu wenig Geld investiert worden ist. Am deutlichsten zeigt sich das an einem Effekt, der zum Still und Heimlich stattgefunden hat. Viele können sich vielleicht noch an die Zeit erinnern, als es hieß, wir haben 220 Volt Netz. Mittlerweile haben wir 230 bis 240 Volt Netz. Das ist ein Trick, den die Energiekonzerne angewendet haben, um mehr Leistung durch die bestehende Leitung zu erfahren. Wir haben einfach die Nutzspanne erhöht. Damit bekomme ich durch den leichten Leitungsquerschnitt mehr Energie gepumpt. Hat aber den großen Nachteil, dass die Leitungen mittlerweile am Limit fahren. Das heißt, es geht einfach nicht mehr durch. Und es gibt ein paar Engstellen in diesem Verbundnetz, wo sich der Strom, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, staut. Aber ja, letztendlich ist es ein Stau, weil, wie gesagt, es wird auf der einen Seite mehr produziert, als auf der anderen Seite abgenommen werden kann, weil nicht mehr durchgeht. Es werden aber auch kaum neue Leitungen gebaut, weil die Überlandleitung zu bauen ist extrem teuer. Nicht wegen den Leitungen und den Masten, sondern wegen den Überführungsgenehmigung. Weil die müssen die Länder, die darunter liegen, anmieten. Und die dürfen nicht bebaut werden. Es gibt ja noch viele andere Vorschriften. Also die Unterhaltung und der Bau von Leitungen ist extrem teuer und aufwendig. Und wenn man es genau betrachtet, eigentlich auch schwachsinnig und wahnsinnig. Kaum Unmengen von Kabelleitungen, also sprich Metall, durch unsere Landschaften durch, nur um irgendwo Strom anzuliefern. So. Und der kommt noch nicht mal in den Mengen da an, wo er hin soll. Das ist ganz schön falsch.
Ja, und zum anderen kommen natürlich die Leitungsverluste dazu. Das ist ja so, wenn man ein Eigenhaus baut, dann darf ja keine Leitung vom Verteiler bis zum Endgerät einen Spannungsverlust haben von mehr als 5 Volt, sonst muss man den nächstgrößten Querschnitt hinterlegen.
Ja.
Zum Beispiel. Das ist natürlich bei so einer 1000 Kilometer Stromübertragung, da kommt nichts mehr an auf der anderen Seite.
Richtig. Ja, also dieser Energietransport, wie du gerade richtig gesagt hast, ist auch sehr energieverlustbehaftet. Das heißt, wir verschwenden eine Unmenge an Energie allein für den Transport von Strom. Das ist doch Wahnsinn. So, was kann man dagegen tun? Ja, man kam eben auf die Idee, Solarzellen. Kann sich jeder aufs Haus klatschen, produziert so viel, dass er sogar noch ins Netz einspeisen kann, kriegt dann die Einspeisevergütung. Toll. Funktioniert nur nicht. Weil man muss bei der Energieversorgung, beim Energieverbrauch unterscheiden zwischen Kleinabnehmer und Großabnehmer. Und da gibt es ganz gewaltige Unterschiede auch bei der Nutzung und Verfügbarkeit der Energie. Ein großes, gutes Beispiel gibt es noch, doch, ist noch in Betrieb, in der Nähe von Duisburg, Aluminiumschmelzhütte. Die müssen Wochen vorher bei den Elektrizitätswerken anrufen und sagen, wir fahren dann und dann den Ofen an, weil dann werden in der Umgebung zwei Kraftwerke hochgefahren, die nur dieses Werk versorgen. Das heißt also, es muss eine Möglichkeit geben, große Mengen Energie, und zwar richtig große Mengen Energie, in einem gewissen Zeitrahmen zur Verfügung zu stellen. Die aber hat auch nur Zeit, was sie gebraucht werden. So, beim kleinen Haushalt oder beim durchschnittlichen Haushalt werden relativ geringe Energiemengen, aber dafür permanent gebraucht. So, jetzt haben wir ein Problem zwischen der Möglichkeit, Energie zu produzieren. Solarzellen funktionieren nur dann, wenn die Sonne da ist. Wenn es dunkel ist, nichts mit Strom. Windkrafträder brauchen Wind, sonst gibt es nichts. So, haben wir diesen Dilemma. Und da ist wieder das Problem, der Speicher hat keine Energie. Die wird eingespeist und wenn es nicht verbraucht wird, ist sie verloren. Das heißt, es wird also viel Energie auf der Seite verschwendet. Oder nicht genutzt, so sagen wir es mal besser. Es muss also eine Möglichkeit gefunden werden, wie man Energie dann erzeugen kann, wenn es möglich ist, sprich, wenn Sonne scheint oder Wind weht, und diese Energie zu speichern, um sie dann zu nutzen, wenn sie auch wirklich gebraucht wird und gebraucht werden kann. Gibt es noch gar keine Lösung für. Offiziell.
Was ist denn mit Wasserkraft? Ich meine, Wasser fließt ja immer.
Ja, aber es ist relativ wenig. Es macht, glaube ich, in der bundesweiten Energieerzeugung 0,1% aus. Aber die Überlegung ist nicht ganz verkehrt, da komme ich nämlich gleich noch drauf zurück. Es gibt auch Möglichkeiten. Wir haben also das Problem zwischen Energieerzeugung und dem Zeitpunkt, wo Energie gebraucht wird. So, wann Energie gebraucht wird, ist manchmal nicht zu kalkulieren für die Kraftwerke, weil wenn jetzt ein Großabnehmer kommt, nach dem Motto, es wird über Nacht kalt, schalten viele ihre Heizung an, kleines Heizgebläse und zack, der Stromverbrauch geht rapide in die Höhe. So, das dauert manchmal ein bisschen, bis sie die Kraftwerke nachgeschaltet haben. Es gibt ja auch unterschiedliche Kraftwerke. Es gibt Kraftwerke, deswegen wird zum Beispiel auch die Atomkraftwerke so viel Wert gelegt, die decken die sogenannte Grundlast ab. Das heißt also, es gibt ein Mindestmaß an Strom, den man gemessen hat über die Jahre, der wird permanent gebraucht. Der muss einfach immer da sein. So, und das wollte man mit Atomkraftwerken abdecken. Weil die schaltet man ein und dann müssen sie laufen. Weil die kann man nicht einfach abschalten. Ein Atomkraftwerk braucht mehrere Wochen, um es ordnungsgemäß herunterzufahren. Und etliche Tage bis Wochen, um es wieder ordnungsgemäß auf Leistung zu fahren. Weil da kann man ja einfach einen ausschalten. So, also, die schaltet man ein, lässt sie laufen bis zur nächsten Revision oder bis zum Austausch der Brennstäbe. Und ja, toll. Was macht man aber, wenn jetzt viel mehr Energie gebraucht wird? Da gibt es ein ganz, ganz gutes Beispiel, nicht allzu weit von hier, das Kraftwerk Weißweiler. Das ist eine der größten Dreckschleudern gewesen, die es gab. Eigentlich noch immer gibt. Die waren auf der Top 10 der dreckigsten Kraftwerke. Aber die waren sehr effizient im Energieproduzieren. Und die konnten relativ schnell ein- und ausschalten. Also Kohlekraftwerk, da geht innerhalb von Stunden, hat man das auf Fleisch und Blut gefahren und auch wieder abgefahren. Ja, und dann haben die einen ganz fiesen Trick angewendet, der aus deren Sicht schon als genial zu bezeichnen ist. Die haben sogenannte Gasturbinen nachgeschaltet. Wir haben also ein Kleinkraftwerk dazu gesetzt, was auf Gasturbinentechnik arbeitet, was relativ umweltfreundlich ist, haben damit den Gesamtenergieausstoß um den Faktor 0,4 oder so erhöht und waren auf einmal in der Energiebilanz und in der Direktenergieemission Spitzenreiter. So einfach geht der Trick. Aber wir haben deswegen einen Tropfen weniger Dreck rausgespuckt. So, die Gasturbine läuft aber die Hälfte der Zeit im Leerlauf. Also den Strom gar nicht fit werden. Ja. Die Windkraftwerke. Man wird sich ja wundern, warum viele Windkraftwerke einfach nicht drehen. Die stehen in der Landschaft, verschandeln, aber tut sich nichts. Das ist eben deswegen, weil diese Windkraftbetreiber den Strom nicht quitt werden. Und die müssen jetzt, die müssen tatsächlich die Kraftwerke oder die Windräder abschalten, weil wenn das Windkraftwerk läuft, produziert es Strom. Und diese Produktion wird versteuert. Das heißt, indem wir Strom produzieren, müssen die zahlen. Also schalten die Kraftwerke ab. So, unsere tolle Windkraftwerke können sie nicht genug nutzen. Dann, wie am Anfang ja schon gesagt, haben wir das Problem, es wird auf der einen Seite Deutschlands viel Energie gebraucht, aber die haben nichts. Auf der anderen Seite wird viel produziert, die können es aber nicht liefern. Tja, wie kann man das umgehen? Wenn die einen sagen, gut, wir bauen eine Hochleitungstrasse. Toll. viel zu teuer, nutzen auch nichts, die Energieeffizienz ist minimal. Es geht meiner Auffassung nach, das ist meine ganz persönliche Meinung aus dem, was ich in all den Jahren angelesen habe, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie wir das Dilemma umgehen können. Und das bedeutet gleichzeitig eine Umstrukturierung innerhalb unserer gesamten Gesellschaft. Wir müssen auf lokale, kleine Produktion umsteigen. Soweit es machbar ist, auf, ich sag mal, vielleicht als Größenordnung eine Gemeinde oder Stadt, die sich selbst versorgt. Und zusätzlich, und das können wir nur nicht verhindern, ein überregionales Versorgungsnetz, was wenige Überlandleitungen nutzt, um Spitzenenergieleistungen abzudecken. Und dafür brauchen wir auch noch Großkraftwerke. Und daraus ergibt sich auch die eingangs von mir schon mal erwähnte Möglichkeit mit den Fusionskraftwerken, dass man hergibt, einige wenige Großkraftwerke, die einen grundlegenden Bedarf decken können, aber alles, was darüber hinausgeht, vor allem im privaten Bereich, auch im kleinen, wenn nicht sogar gar im privaten Bereich zu produzieren. Nämlich mit zum Beispiel den neuen Solarzellen, Erdwärme, Windkraft. Also es gibt dort viele, viele Möglichkeiten. Effizientere Nutzung der Energie und die Überschüsse, die dort entstehen, anders zu nutzen. Nicht nur einfach nur, okay, wir schalten ab oder wird nicht benutzt, sondern, und das ist eigentlich das letztendlich, worauf ich hinaus möchte, eine ganz neue Form der Energiespeicherung und Nutzung. Die Technik ist ausgereift mittlerweile. Das ist die Wasserstofftechnologie. Wasserstoff klingt im ersten Moment ein bisschen merkwürdig, aber Wasserstoff ist eines der leichtesten Gase. Es ist ein Grundbaustein unseres Universums. Und mit Wasserstoff könnten wir einen Energiekreislauf bauen, der, ich sag mal, an Einfachheit und ich persönlich sage auch an vom Prozess her gesehen Schönheit nicht zu überbieten ist. Wir haben ein Ausgangsprodukt, was Wasser ist. Wir wandeln es mit Strom zu Wasserstoff und Sauerstoff um. Haben eine Brennstoffzelle, die nutzt den Wasserstoff, verbindet ihn wieder mit dem Sauerstoff und am Ende kommt wieder Wasser raus. Wir haben also einen in sich geschlossenen Nutzungskreislauf. Die Umweltverschmutzung in diesem Prozess ist gleich Null zu setzen. Die Brennstoffzellen sind mittlerweile sehr ausgereift. Die sind noch an technischen Verfahren, dass sie kostengünstiger hergestellt werden können, am Arbeiten. Weil um diesen Brennstoffzellen-Effekt zu nutzen, braucht man Edelmetall, das nennt sich Platin. Was recht selten ist, recht teuer ist. Aber die haben es geschafft, die Menge, die man benötigt, extremst zu reduzieren. Das Gute ist, dieses Platin braucht man als Katalysator. Das heißt, dieser Stoff verbraucht sich nicht. Der setzt nur diesen chemischen Umwandlungsprozess als unterstützende Kraft oder als Unterstützung der Benzin, Katalysator. Recycling auch kein Thema, weil auch dort wird mittlerweile viel Kunststofftechnologie eingesetzt oder kann eingesetzt werden. In der Produktion technisch noch schwierig, weil es fast nur Prototypen sind. Aber es gibt schon Firmen, Industriezweige, die in der Lage wären, Brennstoffzellen im großen Stil herzustellen. Brennstoffzellen haben den ganz, ganz großen Vorteil, man kann sie von klein, nämlich zum Beispiel für ein Notebook, anstelle eines Akkus, es gibt es schon, es gibt Prototypen, ein Notebook damit auch nur bei 3 Monate. Und das ist das Schizophrene, es gab es schon, Krankenhäuser, waren zu meiner Jugendzeit, gab es einige Krankenhäuser, die die Notstromanlagen mit Brennstoffzellen und Wasserstoffgeneratoren versorgt haben. Und das hieß, die waren im Notbetrieb mehrere Wochen unabhängig von außen. Das wurde im Laufe der Jahre abgebaut. Die sind alle auf Dieselgeneratoren umgestellt. So viel zu dem Thema. Wasserstofftechnologie hat den Vorteil, man kann sie lokal nutzen, im kleinen Stil bis im großen Maßstab, sprich auf Gemeindeebene. Größer macht es keinen Sinn, weil dann auch wieder der Transport zu aufwendig wird. Ich könnte höchstens hier gehen, und jetzt kommen wieder die neuen Solarzellen und die Dinge, die ich hatte, mit der Wüste zu tragen. Wenn ich Wüsten zupflastere mit Solarzellenanlagen und den Strom, den ich dort erzeuge, nutze, um Meerwasser aufzubereiten, kann ich aus diesem Meerwasser Wasserstoff und Sauerstoff produzieren, kann einen Teil zurückführen gleich ins Trinkwasser, wie gesagt, um darunter Landwirtschaft zu betreiben. Und ich könnte den überschüssigen Wasserstoff, und das sind gewaltige Mengen, per Tankschiff, so wie wir es jetzt mit Öl ja auch machen, an die Industrienationen verteilen. Und dort entweder über Rohrleitung oder über Tanklaster auch für Großanlagen verbreiten.
Aber ist Wasserstoff nicht hochexplosiv?
Ja, es knallt das.
Wenn man das nur so hin transportiert, ist ja doch schlimmer als mit Öl, da ist doch ein kleiner.
Nein, nicht mehr. Es gibt bestimmte Zusatzstoffe, die man dem Wasserstoff beigeben kann, dann wird die Explosionsfähigkeit verringert, aber es wird nicht das Gas mehr transportiert. Wasserstoff wird hochgradig verdichtet und dadurch wird es flüssig und man kühlt es. So, und dann kann es in einem ganz normalen Tankwagen transportiert werden. Und die neueste Generation von Wasserstoffautos können Wasserstoff tanken in flüssiger Form und diese Flüssigkeit wird in einem, ja, ist eine Art Gestein aufgesogen. Das ist also ein hybrider Speicher. So, und der hat den Effekt, dass man dort, man hat diese Versuche unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt, man hat ein Auto genommen, Wasserstoffbehälter mit diesem neuenartigen Tanksystem und hat das in ein Großfeuer reingestellt. In der Hoffnung, dass es knallt. Es hat nicht geknallt. Der Wasserstoff beginnt langsam auszudampfen aus diesem Material und verbrennt langsam. Das heißt, ich habe keine Explosionsgefahr mehr. Also sprich, die Speicherung von Wasserstoff ist heute nicht mehr das Problem. Brennstoffzellen, die halt diesen Wasserstoff umsetzen in elektrische Energie, können auch mit Erdgas, Methangas und sonst was betrieben werden. Wir dürfen allerdings bei diesen Stoffen einer Reinigung und Anreicherungsstufe, weil in diesen Gasen ist auch Wasserstoff enthalten, allerdings zu geringem Prozentanteil. Und es sind zum Beispiel Methangas viele Schadstoffe drin, Schadstoffe jetzt bezogen auf die Brennstoffzelle, die vorher rausgefiltert werden müssten. Also man könnte sofort umstellen, bevor überhaupt die Wasserstoffinfrastruktur da wäre. Das heißt, es könnte jeder selber bringen, was ich zu Hause in den Mengen produzieren, die er braucht.
Für kleines Geld.
Für kleines Geld.
Jetzt auch unabhängig von dieser freien oder hohen Energie, selbst in ja. Jetzt schon.
Das, man könnte es jetzt sofort loslegen. Mhm. Ja. Und es gibt auch einige Gemeinden, ich glaube die erste ist irgendwo in Schleswig-Holstein, so ein ganz kleines Kaff ist das, in der Nähe von Jerusalem. Jerusalem ist so ein Dorf, das hat so 50 Einwohner und daneben gibt es so ein Kaff, das hat so, ich glaube, knapp 200, ich weiß aber nicht, wie das heißt. Ich glaube, die haben noch nicht mal einen Namen, weil die haben keinen Gemeindestatus. So, und das war genau deren Dilemma, war, weil die konnten nicht offiziell als Gemeinde auftreten, um jetzt gegenüber einem Großlieferanten zu sagen, so, versorgen uns hier mal mit Energie. Es konnten nur die Einzelhaushalte, die dann irgendwo mit einer größeren Gemeinde waren, und zwar, ich glaube, die haben 17 Gemeinden drumherum, und jeder Einwohner, je nachdem, wo er wohnt, gehörte zu einer anderen Gemeinde. So, und die haben gesagt, das kann es nicht sein, und haben dann umgestellt. Und die haben ein Biogaskraftwerk erstmal gebaut, was aber ganz schnell dann nachgelassen haben. Kann ich gleich mal erzählen, warum. Und sind auf Wasserstofftechnologie umgestiegen. Die haben Windkraftwerke, Sonnenkraftwerke, Erdwärmekraftwerke rund um ihr Dorf aufgebaut. Wir haben genug Landfläche da. Und produzieren aus der gewonnenen Energie zum einen Wärme, die sie sofort nutzen, zum Heizen für Treibhäuser und Wohnungen. Und zum anderen wird fast der gesamte Strom dort in Wasserstoff umgesetzt. Und haben dort mehrere Container stehen mit Brennstoffzellen, die die einzeln zuschalten, so wie der Energiebedarf in der Gemeinde ist. Und das heißt, die haben kein großes Kraftwerk gebaut, sondern die haben nur so ein paar kleinere Container, die so inzwischen reichen. Und je nachdem, wie gerade die Lage ist, fahren die der Reihe nach mehrere Container hoch, um die Energie als Strom ins Netz einzuspeisen. So, und das könnte man problemlos und sofort auf Stadt- und Gemeindeebene umsetzen. Auf die Tour kann man zum Beispiel auch die ganzen Windparkanlagen effizient nutzen. Die können permanent durchlaufen, wenn Wind da ist. Der Strom, der dort produziert wird und nicht genutzt werden kann sofort, wird genutzt, um Wasserstoff herzustellen, den ich im Tanklager legen kann. Das könnte man sogar lokal bei den Windkraftwerken selber machen, mit einem kleinen Erdtank. Elektrolyseanlagen gibt es heute auch schon in Containerform, dass der vor Ort selber den Wasserstoff herstellen kann. Wenn der Wind stillsteht, aber es wird Energie gebraucht, schalte ich um auf die Brennstoffzelle und versorge weiter. Auf die Tour kann ich kontinuierlich eine Energieversorgung sicherstellen. Mit diesem Wasserstoff und dem Strom, der daraus erzeugt wird, kann ich auch Autos betreiben. Praktisch hat es das schon gegeben. Krankenhäuser mit Notstromsystemen. Notebooks kann ich damit betreiben. Also es gibt alles, das, was Strom braucht, kann mit Brennstoffzellen betrieben werden. Gibt es gar kein Problem. Das wird auch nicht gemacht.
Warum?
Warum wohl? Und damit kommen wir nämlich genau zum Kern der ganzen Problematik. Es entsteht in dem Moment, wenn man ja auf lokale Produktion umsteigt, auf lokale Versorgung, und ich möchte sogar sagen, auf bedarfsgerechte Versorgung, werden einige Großkonzerne überflüssig. Die machen dann keinen Sinn mehr.
Das erklärt ja alles, warum das nicht
stimmt. So, viele Leute wollen das schon nicht sagen. Ne?
Genau, mit den Fahrzeugen, die diesen Antrieb haben, wo halt die Mineralöl, glaube ich, die OPEC dahinter steht und das massiv natürlich verhindert. Ne? Denn das ist der einzige Grund, oder zumindest der Hauptgrund, warum das nicht durchkommt.
Ne? Ja, ich kann dazu noch, ich sag dazu noch mal zwei Dinge. Einerseits, der sogenannte 3-Liter-Motor ist übertrieben. Wir sind in der Lage, schon mit 0,5 Liter Auto zu fahren. Aber warum gibt es denn nicht? Warum wohl?
Zu viel verbraucht.
Ja.
Da wird der Sprit 12 Euro der Liter kosten, damit wir die Verluste wieder auffangen. Ne?
Nein, es besteht eine ganz andere Gefahr, und das ist nämlich der zweite Punkt, den ich jetzt mal hier ganz doll anmerken möchte. Was vielen nicht bewusst ist, Benzin ist ein Abfallprodukt. Benzin wird nicht gezielt erzeugt, sondern die Ölindustrie muss das Benzin kippt werden. In dem gesamten Raffinerieprozess entstehen zum Schluss bestimmte Reststoffe, die nicht benutzt werden können, weil sie technisch für die ganzen anderen Prozesse einfach nicht geeignet sind. Und dann hatten die geniale Idee, machen wir auch mal Geld mit. Und haben dann Benzin und Diesel daraus gemacht. Beziehungsweise Diesel ist so ein bisschen anders gelagert, aber Benzin. So, wir mischen dann ein bisschen Blei rein, was früher der Fall war, wir mischen noch ein paar andere Sachen da rein und schon haben wir den Treibstoff, mit dem wir die Nation am Laufen halten. Und passiert ein bisschen Geld. Das heißt, die haben ihr Abfallproblem auf, ich muss sagen, geniale Weise gelöst.
Das haben wir mit vielen Sachen, mit Fluor.
Ja.
Und,
ja. Aber da ist ein krasses Beispiel. Wenn man sich jetzt überlegt, man würde den Verbrauch an Benzin drastisch senken, dann hätten wir ein riesiges Problem. Deutlich wurde das damals, als es das sogenannte Sonntagsfahrverbot gab. Dieses Sonntagsfahrverbot hat schon für irre Probleme bei der Raffinerieindustrie gesorgt. Die mussten Tanker anbieten, die eigentlich schon außer Dienst gestellt waren. Rotterdam hat einen Aufschwung an Transportverkehr erlebt, wie er noch nie in der Geschichte da war, weil viele Tankwagen nach Rotterdam fahren mussten, um dort ihr Benzin in die ausgemusterten Tankschiffe zwischenzulagern. Weil das Benzin muss ja weiter produzieren, es fällt einfach an. Und abpacken dürfen sie es nicht.
Wenn man das nicht mehr nutzen würde, wie könnte man das entsorgen?
Benzin kannst du nicht entsorgen. Das ist ja das
Genaue.
Ja, abfackeln, toll, Mahlzeit. Wir müssen die Produktion der ganzen anderen Stoffe in der Raffinerietechnologie, die muss umgestellt werden. Und deswegen hapert das alles. Weil dieser Umbruch wäre gravierend weitreichend. Es steckt ja nicht nur die Energielobby dahinter, sondern die ganze chemische Industrie, die Pharmaindustrie, die sind alle unmittelbar davon betroffen.
Und müssen weiter an Steuern gehen.
Ja, und der Staat natürlich auch, logisch.
Ein bisschen, ne?
Na, aber der ist gar nicht so sehr das Problem, sondern die Implikationen, die sich aus dieser Umstellung ergeben, die sind so gravierend und weitreichend, vielen ist es nicht unbedingt bewusst, aber die Pharmaindustrie ist eines der größten Abnehmer an Rohölprodukten, also besonderen Produkten, die daraus entstehen. Weil die gesamte Pharmaindustrie ist von Öl abhängig. Die gesamte Kunststoffindustrie ist von Öl sowas von abhängig, da machen wir uns gar keine Gedanken drüber. In fast allem, was wir haben an Gegenständen hier im Raum, bedarf, ja, nicht nur Plastik, sondern auch die ganze Metallverarbeitung, Antriebstechnik, Schmieröle,
Seifen,
Kosmetik, damit ich mal die Richtung geben kann.
Oh nein, ne?
Okay, wir waren auch immer nachdenken. Ja. Also die Medizin, die Kosmetik, die Nahrungsmittelindustrie. Das ist unglaublich, wie viel Öl in besonderer Form. Also Öl meint jetzt alles mit, ne? Nicht Öl oder braunes Zeug, was da rauskommt, sondern das aufbereitete in verschiedenen diversen Raffinationsstufen. So, würde man Benzin nicht mehr verbrauchen, dann hätten die ein Riesenproblem. Die müssten die Produktion runterfahren, weil die nicht mehr wüssten, wohin mit diesem Abfallstoff Benzin.
Also gehe ich jetzt mal in die Tankstelle und sage, das zweite Meter könnte ich nehmen.
Das wäre genau der Punkt.
Verstanden.
Du meinst, du machst umgekehrt. Du gehst zur Tankstelle und sagst, wie viel Zeit ich habe, wenn ich meinen Tank voll mache.
Ja.
Ja. So, gut.
Ja, zur Art der Wirtschaftsbetrieb müssen wir das machen. Wir müssen denen das Geld bezahlen, damit die unseren Abfall abholen.
Ja, wobei das ja auch recht ist. Normalerweise müsste man an der Mülltonne stehen und sagen, so, lieber Müllmann, zahlen wir mal 40, 50 Euro. Das ist ein Rohstoff, ein Wertstoff. Die bezeichnen den ja sogar als Wertstoff. Und für die Entsorgung müssen wir noch bezahlen. Ja, das ist auch so eine Schizophrenie. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Ja, also genau genommen, wir werden nicht nur ganz schön hinters Licht geführt. Man muss eigentlich sagen, wir lassen uns auch viel zu sehr hinters Licht führen. Ja, man muss das einfach mal umkehren.
Der Wahnsinn ist so groß, dass jeder denkt, dass es normal ist. Ne?
Ja. So, wie gesagt, also die Energieversorgung könnte man relativ schnell, relativ einfach, komplett umstellen.